Hallo, willkommen zu einer neuen Folge des TV Media Podcasts. Mein Name ist Peter Slawin und ich habe heute zu Gast, ich freue mich sehr, auf Oliver Rohrbeck.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Die Stimme kennt man natürlich sofort, wenn Oliver Rohrbeck, wenn Sie jetzt irgendwo einkaufen gehen oder zu einem Amt, wie oft werden Sie angesprochen? Wie oft wird Ihre Stimme erkannt?
Mittlerweile sehr häufig. Leute drehen sich um oder ein Taxifahrer sagt, ich kenne doch ihre Stimme. Viele erkennen mich natürlich jetzt nach 20 Jahren Auftritten auch vom Gesicht und erkennen mich so auf der Straße. In Berlin wird man da immer sehr wenig angesprochen. Da sind die Leute, lassen einen dann noch mehr in Ruhe. Aber wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann plötzlich erkennen mich irgendwelche Leute, ob das in Barcelona ist oder Madrid oder in Venedig, erkennen mich irgendwelche Leute, sprechen mich an, freuen sich. Ich freue mich auch. Das sind immer sehr, sehr schöne Begegnungen.
Also Sie sind der Sprecher unter anderem. Ich fange mal an. Ben Stiller, die deutsche Stimme von Ben Stiller. Sie sprechen den Gru in den Ich einfach unverbesserlich Filmen Minions. Sie waren auch Grisou, der kleine Drache, oder? Wenn mir nicht alles täuscht.
Absolut korrekt. Grisou, der kleine Drache, Fünf Freunde. Also alles solche Sachen, ja.
Und natürlich die drei Fragezeichen.
Ganz genau.
Und mit den drei Fragezeichen sind Sie ja immer wieder auf Tour und Sie waren einmal schon in Wien, kann ich mich erinnern, vor 6 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Und dazwischen glaube ich nicht, oder? Und jetzt kommen Sie wieder.
Wir waren dazwischen nicht mehr in Wien. Das war genau im Februar 2020 und im März sind wir alle in Quarantäne gegangen oder haben uns in unsere Wohnungen zurückgezogen. Das waren also die letzten Reisen, die wir da gemacht haben. Da waren wir in Wien und in Zürich. Und ja, dann.
Das war schon ganz vergessen, stimmt. Das war genau vor Ausbruch der Pandemie bei uns in Europa. Ja, genau, stimmt.
Ganz genau, ja.
Und im Herbst sind Sie in Wien am 24.09. in der Wiener Stadthalle. Und zwar die drei Fragezeichen, das Erbe des Meisterdiebes. Bitte erzählen Sie ganz kurz, es ist ja ein Mitmach-Event.
Ja, die Leute freuen sich einfach, wenn sie dabei mal mitmachen dürfen und neben mir auf der Bühne stehen dürfen, in die Rollen schlüpfen dürfen als Tante Mathilda, als Peter, als Bob, als Onkel Titus. Ich mache vorher dann im August einen Casting-Aufruf, stelle bei mir auf lauscherlounge.de ein winziges Manuskript online. Das muss man mir dann vor laufender Handykamera vorspielen und dann suche ich jeden, der mit auf die Bühne soll, selber aus. Und dann kann ich mich darauf verlassen, wenn ich dann nach Wien komme, dass ich da ganz tolle Laienschauspieler habe, die dabei mitmachen wollen. Und wir machen da eine Probe von 20 Minuten, also nicht, bei weitem nicht das ganze Stück, zeigen nur, wie das Ganze funktioniert und dann geht es los. Das rutscht dann in einem Stück das Ganze durch. Und zwar ist es eben nicht nur wie bei uns das Erbe des Meisterdiebs 45 Minuten Hörspiel, sondern das wird dann ein 2-Stunden-Hörspiel, weil wir das Skript umgeschrieben haben des Buches und das kommt jede Szene aus dem Buch drin vor. Also die Leute lernen endlich mal die komplette Geschichte des Meisterdiebs kennen.
aber wie geil, das heißt, sie casten Menschen anhand dieses Videos, das wird dann eben, also dieses Casting-Video ist dann, glaube ich, online, also nicht das Video, sondern der Aufruf ist dann online. Ja. Im August, glaube ich, auf ihrer Website, das ist Lauscher Lounge, oder?
Genau, lauscherlounge.de.
Genau. Und dann wählen Sie die Leute aus. Wie viele insgesamt?
Das werden ungefähr 7 oder 8 sein. Meistens sage ich Ihnen, wenn es euch ein bisschen zu übertrieben vorkommt, ja, ihr müsst overacten, wenn es euch zu übertrieben vorkommt, dann ist genau richtig, weil man steht plötzlich wie in Wien dann vor 2000 Leuten. Da hat man so ein bisschen Mikrofonangst, ja, und dann plötzlich lesen sie alle ganz befangen. Nein. Wir wollen ja dann auch mitspielen vor dem Mikrofon, wenn wir den Gangster jagen und den hinterherrennen, dann müssen wir so tun, als ob wir ganz außer Atem sind und oder ob wir Fahrrad fahren oder ob wir irgendwo hochklettern oder runterfallen. Also das müssen wir alles mitspielen, das sage ich denen, das machen die super. Also die freuen sich, dass sie einmal im Leben die Möglichkeit haben, in einer Drei-Fragezeichen-Geschichte mitzumachen.
Haben Sie gar keine Angst, dass die dann vor lauter vor Bühnenangst dann einfach überhaupt nichts mehr rausbringen, kein einziges Wort?
Nee, habe ich eigentlich überhaupt nicht, denn ich habe sie ja vorher ausgesucht. Ich habe früher, und das habe ich 15 Jahre lang gemacht, für so kurze Mitmachhörspiele von 20 Minuten, da habe ich mir die Leute direkt vor Ort aus dem Publikum gezogen. Die mussten nur ihre Hand heben. Und da waren manchmal welche dabei, also sagen wir mal so rum, es ist fürs Publikum nicht so schön, wenn die nicht so gut lesen können. Das ist passiert. Und es ist für die Personen auf der Bühne aber auch nicht schön, wenn das Publikum merkt, dass sie nicht gut lesen können. Und das konnte ich früher nie gut prüfen. Und jetzt kann ich das prüfen, die spielen mir was vor und ich suche mir die Besten raus.
Und Sie haben ja mitgebracht wieder den Geräuschemacher. Hm?
Dirk ist wieder mit dabei, genau. Der ist immer der heimliche Star der Veranstaltung. Und der ist super. Der macht alle Geräusche, die analog und menschlich sind, also laufen, Schritte, aufs Fahrrad klettern, das Fahrrad quietscht, wenn man sich ins Bett legt, die Bettdecke und alles solche Sachen, die kann man nicht aus Computerkonserven nehmen. Das hört sich immer blöd an, Schritte. Und solche Sachen macht er, quietschende Türen, Faustschläge, wenn Peter sich auf einen Gangster stürzt und sagt, den Kerl schnapp ich mir. Und alles sowas macht dann der Geräuschemacher und wir haben unseren Spaß.
Aber was ist denn mit den anderen zwei Fragezeichen? Sie sind ja alleine.
Die Veranstaltung mache ich alleine. Zu dritt machen wir ja normalerweise solche etwas größeren Veranstaltungen dann in den großen Arenen in Hamburg, Köln vor 12.000 Zuschauern oder in der Waldbühne in Berlin waren wir schon dreimal vor 20.000 Leuten. Also wir sind gerne zusammen und zu dritt, aber das ist meine eigene Veranstaltungsreihe für das Publikum.
Und weil Sie vorher das Wort analog verwendet haben in Zeiten wie diesen KI, ich finde das ja geil. Also man könnte schon diese ganzen Geräusche zum Beispiel natürlich aus dem Computer machen, oder?
Ja, hat nicht ganz den Charme. Die Leute wollen ja auch sehen, wie Hörspielgewerke funktionieren. Also die sollen ja sehen, wir haben ja auch noch einen Musiker mit dabei auf der Bühne, der lässt manche Musiken laufen und spielt dann noch zusätzlich ein paar Instrumentenstimmen. Also Musik, Geräusche und die Sprecher, dann kommen noch die eingespielten Geräusche. Wir haben natürlich eingespielte Geräusche wie Wind, Wetter, Auto, Explosionen, hören sich viel besser, oder Schüsse, die hören sich ja viel besser von Band an, als wenn wir das mit Knallerbsen auf der Bühne machen.
Ja. Was passiert nach der Vorstellung? Sie haben garantiert Fans, wenn sie erkannt werden. Was wollen die von Ihnen?
Muss ich das schon so vorstellen? Die drei Fragezeichen sind für viele Leute mittlerweile Kindheit. Das ist ein Kindheitserlebnis. Das steckt in der Kindheitsschublade. Das will man immer weiter hören im Leben. Also ich meine, ich lese auch Tim und Struppi weiter. Und die Leute haben extremes Vertrauen. Die wollen weiterhin damit einschlafen und sagen sich, wenn ich die Folge heute nicht zu Ende schaffe, schaffen sie nie, schlafen immer ein. Wenn ich die nicht zu Ende schaffe, dann kann ich sie ja morgen weiterhören und dann fangen sie nochmal von vorne an. Und das beruhigt sie, das entstresst sie. Das gehört einfach zu ihrem Leben mittlerweile. Und deswegen bedeutet es ihnen was, wenn sie mich treffen und dann machen sie ein Selfie. Das ist das Mindeste, was sie wollen. Meistens dann noch eine kleine Unterschrift, aber ein Selfie, das bedeutet denen so viel.
Schlafen die dann auch im Publikum ein, bei der Vorstellung?
Habe ich schon erlebt. Wenige. Weil das bei, also unsere Live-Veranstaltungen, da achten wir ja ein bisschen mehr auf Effekte. Das heißt, bei gruseligen Szenen wird auch ein Meisterdieb vorkommen. Gestalten wir es auch musikalisch schon ein bisschen gruseliger und dann gibt's Schreckmomente, da knallt dann ein Effekt rein und da wachen die schon wieder auf.
Deswegen die Effekte.
Ja. Ich sage das sehr oft zu dem Publikum, auch wenn ich vor 2000 stehe, wie dann in Wien, sage ich sehr oft willkommen zum Schlafseminar.
Und wie ist eigentlich die Altersstruktur dann von bis?
Die ist von 15 bis, ich bin jetzt 61, die ist von 15 bis 60. Also alles.
Herr Rohrberg, wie sind Sie denn eigentlich zu dem Metier gekommen? Sie haben irgendwann gewusst, die Stimme, Sie haben eine geile Stimme, Sie haben eine großartige Stimme. Sie haben ja schon als Kind begonnen, ich glaube Pinocchio war es, oder das erste?
Da konnte ich noch nicht mal lesen. Es war so, dass ich mit 6 bei der Sesamstraße mitgespielt habe. Da war das noch das amerikanische Format. Und da haben die so in Deutschland so kleine 2 bis 3 Minuten Clips mit Kindern gedreht. Und meine Eltern kannten da welche beim Film und die haben ein Kind gesucht. Und dann habe ich gesagt, ja klar, habe ich Lust drauf. Die haben auch sofort gemerkt, mir macht es überhaupt nichts, wenn wir das 10-mal drehen müssen. Stört mich nicht, ist doch schön, dann kann man es nochmal spielen. Und deswegen haben die mich dann auch immer wieder genommen. Und dann kamen auch die ersten Anfragen für Synchronisationen. Ich weiß nicht mehr, was das allererste war, was ich gemacht habe, aber Pinocchio kam dann schon ziemlich bald. ehrlich gesagt. Und das war natürlich eine ganz tolle Rolle. Harald Juhnke und Georg Tromalla mussten mir die Texte vorlesen, weil ich noch gar nicht so schnell lesen konnte.
Und sie haben sie ihm vorgelesen und dann haben sie es nachgesagt.
Ja, ich habe es dann nachgesagt, weil ich konnte ja noch gar nicht richtig lesen. Also ich musste nur den Text haben. Ah, dann habe ich das im Original auf der Leinwand gesehen und dann habe ich es draufgesprochen. Super, hat geklappt. Und dann kamen gleich weitere Synchronangebote. Das hat dann nie wieder aufgehört. Es ist nicht so, dass ich keine Kindheit hatte. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich war auch viel spielen. Damals gab es nur 3 Fernsehsender. Da gab es noch nicht so viel zu synchronisieren wie heutzutage. Also ich war sehr viel spielen, aber ich bin sehr, sehr gern zum Synchron gegangen, denn das war für mich auch Spielen.
Es ist ja, Synchron ist ja, stelle ich mir sehr anstrengend vor, im Sinne von, es ist nicht nur Sprechen, sondern Sie spielen das ja auch. Sie können das ja nicht einfach so dahin sagen. Wie schwierig ist diese Arbeit?
Das ist die Arbeit eines Schauspielers. Deswegen geht es also gar nicht darum, bei einem Schauspieler, Mensch, du hast ja so eine tolle Stimme, die hat ja sonst keiner, sondern es geht darum, wie gut kannst du spielen? Weil wir müssen das komplett nachspielen. Wenn Ben Stiller im Film ist und er hat eine riesige Heulszene, wie in Verrückt nach Mary, was übrigens mein erster Ben Stiller-Film war, er ist am Ende und ist verzweifelt. Ich habe die schönste Frau der Welt nicht abbekommen. Dann läuft mir im Synchronstudio selber die Suppe runter. Ich muss dann heulen, damit das alles stimmig ist. Und wenn ich da glücklich lache, selbst ein Seufzer kann man auf verschiedene Arten spielen. Ein erleichterter Seufzer, ein kummerbeladener Seufzer, ein Seufzer der Resignation hört sich immer anders an. Muss man immer reinhören, wie spielt er den, wie soll der klingen? Und da muss man den genau so nachspielen. Und da traut man mir anscheinend das zu. Bei Ben Stiller war es so, das kann ich mal erzählen, weil jetzt habe ich ja nächsten Monat im Juni einen Film, den ich wieder mit ihm synchronisiere. Meet the Fockers Teil 3. Ben Stiller habe ich schon 20 Jahre gesprochen und dann kam die Ansage von Ben Stiller, ich möchte gerne Probe sprechen. Wenn ihr überhaupt synchronisiert, was mir gar nicht gefällt, der will natürlich seine eigene Stimme hören. Wenn ihr schon synchronisieren müsst, dann will ich die Stimme selber aussuchen. Dann hat man ihm vom deutschsprachigen Filmverleih gesagt, naja, du hast deine Stimme, die Leute kennen die Stimme von dir seit 20 Jahren. Der hat auch eine sehr prägnante Stimme und der ist, also den kannst du da kaum austauschen. Nein, ich will 3 Stimmen hören. Gut, okay. Dann war es erstmal gar nicht so einfach, 2 andere zu finden, denn die meisten sagen sofort, Ehrenkodex, nein, Ben Stiller hat doch eine feste Stimme, da gehe ich doch nicht hin und werde jetzt dem die Stimme wegnehmen. Also es war gar nicht so einfach, 2 andere Leute zu finden. Sie haben aber welche gefunden. Und ich habe mir für das Probesprechen einen sehr, sehr guten Synchronregisseur gesucht. Der ist der einzige Regisseur, der von Christoph Waltz zugelassen wird. Ja, das ist Christoph Tschirpka und hat ihn gebeten, mit mir dieses Probesprechen aufzunehmen. Und tatsächlich hat mich Ben Stiller dann ausgewählt. Und jetzt bin ich approved by Ben Stiller.
Ja, aber das ist schon schräg. Das heißt, es wäre möglich gewesen, dass er einen anderen aussucht und dann wären sie nicht mehr seine Stimme gewesen.
Ja, das ist so wie bei George Clooney. Da hat ja Soderbergh 5 Filme mit George Clooney gemacht und dem gefiel aber der deutsche Sprecher nicht, Detlef Bierstedt. Und dann hat man für die Soderbergh-Filme einen anderen Sprecher gefunden, der ihn jetzt komplett fest spricht, weil Detlef Bierstedt die Synchronarbeit aufgegeben hat.
Okay, verstehe. Also Ben Stiller hat sich Gott sei Dank ausgesucht für den nächsten Teil. Da können wir echt froh sein, ja. Das heißt aber auch, dass Sie ihn noch nie kennengelernt haben, persönlich, oder?
Nee, ich war schon 2-mal in Berlin auf einer Filmpremiere, bei der er persönlich anwesend war. Man hat ihn das, glaube ich, auch gefragt, willst du mal deinen Sprecher treffen? Und er hat gesagt, nee, lieber nicht. Also er war dann, sagen wir mal, so anständig, damit zuzugeben, dass er selber Probleme damit hat, sich selber in einer anderen Sprache zu hören. Ein bisschen verstehe ich das auch. Also er hätte mir dann ins Gesicht strahlen müssen, danke, dass du mein Sprecher bist, du passt ja besonders toll auf mich. Ich glaube, er kann sich daran nicht gewöhnen und das habe ich auch ein bisschen Verständnis. Wenn ich jetzt einen Film von mir sehen würde, in einer Sprache, wo ich kein Wort verstehe und es wäre, sagen wir mal, dass mich jemand auf Thailändisch spricht oder auf Ukrainisch, es käme mir auch komisch vor, was habe ich denn da für eine Stimme, was die da aus meinem Gesicht rauskommt und hat er das jetzt auch wirklich so gut und einfühlsam gespielt, wie ich glaube, dass ich es gespielt habe. Also manche, wie Jamie Foxx, der hat sofort in Berlin seinen deutschen Sprecher getroffen und die beiden sind extrem versackt. Beiden sind so, na, man hat ja so ein bisschen Branchentratsch, hört man ja schon. Und ich weiß, die beiden sind extrem versackt und stehen in Kontakt.
Sehr cool. Jetzt zum Beispiel so ein, nehmen wir den Ben Stiller Film, Verrückt nach Mary. Der Film dauert 90 bis 100 Minuten als Film jetzt. Wie lange dauert Ihre Arbeit? Ist das interessieren?
Meine Arbeit an so einem Film, der hat so bei 90 Minuten, 120 Minuten hat der ungefähr 1200 bis 1500 Takes insgesamt für alle Sprecher. Und die Hauptrolle Ben Stiller hat dann ungefähr 500 Takes. Da brauche ich ungefähr 3 Tage oder 2 Tage und 2 halbe, je nachdem, wie die anderen dann noch können und so. Also ich bin da mit 3 Tage beschäftigt, dann kommt nochmal später, kurz vor der Mischung, kommt nochmal Material, das umgeschnitten wurde. Die schicken einem nie die finale Fassung schon 6 Wochen vorher. Die schicken sogar in jedes Land eine unterschiedliche Fassung. Denn wenn es eine Raubkopie geben würde, dann könnten sie genau nachvollziehen, aus welchem Land die kommt, weil sie haben ja die Schnittfassung in das und das Land geschickt. Und dann kriegen alle Länder kurz vorm Final nochmal die richtige Schnittfassung. Da sind dann, weiß ich nicht, 30 Takes unterschiedlich plötzlich. Die haben so umgeschnitten, Perspektive, sonst was. Und da muss man nochmal synchronisieren, die 30 Takes, verschiedene Sprecher. Und dann geht das in die Mischung und dann geht das digital an die Kinos.
Irgendwann bilde ich mir eine Doku gesehen zu haben über diesen Job, dass die Leute, die eben sprechen, die Synchronsprecher, teilweise nicht einmal den ganzen Ausschnitt sehen dürfen, sondern nur einen gewissen Ausschnitt aus irgendwelchen Gründen, Rechtegründen, Spoilergründen. Ist das so?
Das gibt es immer mal wieder. Das hat dann, also das war vor ein paar Jahren mehr. Da ist, muss man sich das so vorstellen, da kommt dann wirklich, du siehst den Film und dann siehst du plötzlich, geht irgendwo so ein Bild auf, aber man sieht nur den Mund. Du siehst nicht den Gesichtsdruck, ob der jetzt dabei glücklich guckt oder ob er sauer ist. Du musst es raushören. Du siehst nur den Mund, wie er sich bewegt. Und dann gehen an 3 verschiedenen Stellen im Bild diese Löcher auch, weil da 3 verschiedene Personen mitspielen. Das heißt, sie holen den Synchronregisseur und den Synchronautor, der das Lippensynchron macht, die holen sie vorher nach Amerika, weil die dürfen den Film auch nicht hierher schicken, damit die sich den angucken können. Die holen die nach Amerika, nach Los Angeles. Die werden da in einen Schneideraum eingeschlossen, da dürfen die den Film 1-2 Mal hintereinander sehen und dann fliegen die wieder nach Hause. Und dann müssen die sich merken, was da für eine Stimmung in dem Moment bei dem Film war. Das hat jetzt wieder nachgelassen, also die Sicherheitsvorkehrungen sind nach wie vor sehr, sehr streng wegen Raubkopien. Aber die haben auch festgestellt, dass das für uns unglaublich schwer ist, diese Arbeit, wenn der Regisseur uns erklären muss, ja, also da im Hintergrund steht noch einer und du musst jetzt noch unsicherer sein oder du wirst auch gerade bedroht mit einer Waffe. Ja, woher soll ich denn das wissen? Das sehe ich ja nicht. Also je nachdem klingt das ja anders. Und das ist schon sehr hinderlich, diese Art von Arbeit. Das haben sie jetzt auch wieder aufgegeben. Aber früher haben wir den Film nach Hause bekommen, durften uns den vorher einmal angucken, wenn wir die Hauptrolle hatten. Das geht jetzt gar nicht. Wenn wir Glück haben, werden wir zur Synchronfirma eingeladen und in einen kleines Vorführstudio eingeschlossen und dann dürfen wir den Film einmal ganz sehen.
Wahnsinn, was für ein Aufwand. Wie oft ist es Ihnen eigentlich passiert, dass Sie sich gedacht haben, was für ein Mistfilm muss ich da jetzt synchronisieren?
Ich habe ehrlich gesagt in meinem Leben eine ganze Menge Zeug gesprochen, wo man sagen würde, wäre ich persönlich nicht für ins Kino gegangen. Macht aber meistens trotzdem Spaß, weil ich jetzt aber auch verraten muss, also ehrlich muss man sein, ich synchronisiere für mein Leben gern, tue es auch schon mein Leben lang, jetzt schon über 50 Jahre, aber ich gucke meistens original.
Wirklich?
Ja. Was? Weil ich kann, also ich nehme mal als Beispiel, ich kann doch Peaky Blinders nicht synchronisiert sehen. Wenn man sich die Stimmen im Original anhört, diese irischen, schottischen, walisischen Stimmen, die klingen anders als von einem deutschen Schauspieler im Synchronatelier. Keine Minderung ihrer Arbeit, die machen das ganz toll. Die geben sich da die allergrößte Mühe und das ist alles super. Aber diese Stimmen, die am Originalset mit einer Angel, mit dem Mikrofon, mit der Angel eingefangen wurden, die haben eine andere Räumlichkeit und die Stimmen von diesen Originalschauspielern, Cillian Murphy, der klingt der ist super im Original. Ich gucke es gerne original mit Untertitel, aber ich synchronisiere für mein Leben gerne, ich liebe das.
Ja. Gut so, gut so, wir wollen Sie weiter hören. Ist eigentlich ein Unterschied für Sie in der Arbeit, wenn Sie zum Beispiel einen Gru synchronisieren, also sprich Animationsfilm, im Original, glaube ich, gesprochen von Steve Carell, kann das sein?
Ja,
ist er der Original-Gru? Ist das irgendein Unterschied für Sie? Haben Sie dann Steve Carell im Kopf? Natürlich nicht, oder?
Nein, ich gucke das, was auf der Leinwand ist, und auch wenn Gru heult, heule ich, und wenn Gru lacht oder singt und glücklich ist und durch die Gegend tanzt und Minions verprügelt, dann mache ich das mit der gleichen Werf.
Aber sprich, vom beruflichen her, wie es passiert, ist kein Unterschied, oder?
Nein. Es ist eine bestimmte Technik, die kann ich. Das heißt, wir gucken ja immer einen Take. Wir gucken den Take im Original, hören da rein. Wenn das zwei Sätze sind, muss ich die sofort im Kopf haben, weil ich kann den Take nicht spielen, wenn ich das ablesen muss. Da kommen dann, wie man das manchmal so ein bisschen im Fernsehen veralbert, schlechte Synchronisationen her. Das hört man bei Fernsehserien, die zu schnell synchronisiert werden, weil da einfach Druck herrscht und die unglaubliches Pensum pro Tag schaffen müssen. Dann hört man dann Take mit drei Sätzen und dann haben die den noch nicht im Kopf. Dann müssen sie immer runtergucken aufs Manuskript. Hallo, Daphne, ich wollte dir immer mal sagen, dass du unbedingt zu mir nach Hause kommen musst. Ja, also ich übertreibe jetzt diesen Synchronton, den wir dann immer so ein bisschen veraltbarend schlecht nachmachen. Das hört man manchmal bei so Fernsehserien, da sagt man, oh, hört sich ganz schön synchronisch an, ja. Das ist der Zeitdruck geschuldet. Bei Kinofilmen passiert das nicht. Da haben wir die Zeit, da muss ich den Text unbedingt erstmal in den Kopf kriegen, auch wenn es manchmal ein Fünfzeiler ist. Den muss ich im Kopf haben, bevor wir ihn aufnehmen können, und dann kann ich damit richtig spielen. Weil im Satz passieren Rhythmusunterschiede. Da kommt ein Atmer, der steht aber auch drin. Da sind manchmal Laute oder ein M. Wenn der im Original macht, müssen wir das bedienen an der Stelle. Es muss aber auch ein Satz reinpassen. Und das muss man schnell drauf haben, die Technik. Und nur den Text selber, da dauert es dann manchmal ein oder zwei Durchläufe, bis ich den im Kopf habe. Und wenn der Take genommen wurde, dann habe ich den Take sofort vergessen. Ich kann eigentlich am Abend, wenn ich nach Hause komme, nicht mehr sagen, was ich da für Texte gesprochen habe. Ich lösche meinen Speicher. Das mache ich aber auch, wenn ich drei Fragezeichenaufnahmen habe. Da sind wir alle zusammen im Studio. Da machen wir dieses Hörspiel mit den anderen Sprechern zusammen. Da gehen wir nur nicht chronologisch vor. Da gehen wir zeitmäßig danach vor, welcher andere Schauspieler dann gerade Zeit hat. Also manchmal machen wir das Ende zuerst oder die Mitte oder sonst was. Da habe ich ja dann das kontinuierliche Stück, aber ohne Geräusche und ohne Musiken. Und auch da, wir nehmen ungefähr ein halbes Jahr, bevor wir veröffentlichen, die Folgen auf. Selbst da weiß ich dann nicht mehr, was in der Folge vorgekommen ist. Vergesse ich. Kann man sich nicht alles merken. Geht einfach nicht.
Sie machen ja auch Synchronregie, oder?
Habe ich sehr viel gemacht. Jetzt mittlerweile seit 3 Jahren. Wonka war mein letzter Film, weil ich auch Charlie and the Chocolate Factory gemacht habe. Ich habe alle Fast and Furious gemacht. Die haben Spaß gemacht. Das ist so richtig moderner Western. Ja, wenn Dwayne the Rock sagt, hey, Toretto, warst nicht schwer zu finden. Und der sagt, hab mich nicht versteckt. Und dann sag ich zu dem Sprecher, hey, Vin Diesel klingt aber noch ein bisschen cooler als du. Mach mal hier, sei mal noch härter. Hab mich nicht versteckt.
Aber da haben Sie nichts gesprochen, sondern da haben Sie die Anweisungen gegeben, oder?
Ja, das ist, also ich sehe mich da als Regisseur, als jemanden, der Hilfestellungen gibt den Schauspielern. Das braucht man auch. Also es ist unglaublich schwierig zu sagen, ja, ich mache die Regie und spreche auch die Hauptrolle und ich weiß ja eh, wie es am besten ist. Nee, man muss da kontrolliert werden. Da sagt einer, nee, sei mal dann noch emotionaler an der Stelle. Da bist du noch ein bisschen aufgeregter, wird man noch eine Spur lauter und wütender. Und da kannst du noch ein bisschen zarter werden. Da hat er viel mehr Gefühl in der Stimme. Da muss einer ranführen. Und der das hört. Und deswegen ist das ein sehr wichtiger Job, der Synchronregisseur. Der gibt die Hilfestellung und macht jetzt nicht einen neuen Film draus. Also der macht jetzt keine Regie, dass er es künstlerisch neu die ganzen Stimmen da verändern soll. Das war nur bei die zwei, glaube ich, so, als die völlig neue Texte bekommen haben von Rainer Brandt damals, ja.
Und es wahrscheinlich besser gemacht haben, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ein bisschen lockerer, sagen wir mal so.
Ja. Aber wenn wir jetzt, wenn Sie selber vorhin gesagt haben, dass Sie gerne im Original schauen, das ist ja ein Trend, der, glaube ich, nicht aufzuhalten ist, wahrscheinlich mit Netflix und Co., dass viele im Original gerne schauen. Ich sehe es auch, es gibt sehr viele Originalvorstellungen in den Kinos mittlerweile. Und dann gibt's auch noch die KI. Ist Ihr Job im Aussterben begriffen?
Das weiß man noch nicht genau. Das kann ich, weiß ich nicht. Ich glaube, noch ist die KI nicht gut genug. Also, dass man den Traum von Ben Stiller wahrmacht und sagt, du hast deine Stimme dann auch in Deutsch und die KI verändert sogar deine Lippenbewegungen, dass die dann auf die deutschen Sätze passen. Das ist, glaube ich, das Ziel. Das ist aber im Moment noch für alle Rollen in einem Film zu rechenintensiv. Das hat, glaube ich, an verschiedenen Stellen, wo man das probiert hat, noch nicht ganz geklappt. Bei dem Robbie Williams-Film, wo er so einen Affen gespielt hat, vor einem Jahr oder was, da hat man das versucht, da hat man dann einen deutschen Sprecher aufgenommen, wollte die Stimme von Robbie Williams raufrechnen und irgendwie hat das noch nicht funktioniert 100% perfekt. Ob das jetzt mal wirklich so kommt, ist auch noch eine andere Frage, denn dann hat man, glaube ich, Brad Pitt hat dann gesagt, naja, wenn da in jeder Sprachfassung meine Stimme ist, müsst ihr mir das ja auch vergüten. Und hat plötzlich festgestellt, synchronisieren ist günstiger. Ja, also es gibt noch Hürden zu überspringen für die Freunde der KI. Ob die KI das irgendwann kann, ist wahrscheinlich so. Wahrscheinlich ist es so, dass dann das Spiel von Ben Stiller komplett umgerechnet wird in eine andere Sprache. Das kann schon sein.
Irgendwann könnte es passieren, ja.
Ja.
Aber noch ist es nicht so weit, ja. Und Sie wollen auch nicht aufhören, oder? Es macht Ihnen Spaß, oder? Es geht weiter. Also Sie ist noch kein Ende in Sicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Und schon gar nicht mit meinen Hörspielen. Und was ich noch alles zu tun habe, ich habe ja lese ja auch sehr, sehr gerne Hörbücher. Mache da sehr viel gerade im Kinderbereich. Habe aber auch alle Stadtgeschichten von Amistad Moppen vertont. Das sind 9 Bände, die von den 80ern bis in die heutige Zeit reichen. Sehr queere, lustige, schöne, auch nachdenkliche Geschichten. Habe ich komplex als Hörbuch gelesen, liebe das. Also ich habe noch irre viel zu tun. Ich will gar nicht aufhören, auf gar keinen Fall. Ich muss noch unglaublich viele Bücher vorlesen.
Werden Sie von Kindern eigentlich erkannt, wenn Sie irgendwo unterwegs sind und sprechen Sie dann Kinder plötzlich an? Ich kenne deine Stimme.
Nee, Kinder sprechen mich nicht an, die trauen sich das nicht. Das sind immer die Erwachsenen, die mich ansprechen. Mir ist es dann passiert, es gibt auch welche, die mich nicht ansprechen. So rum will ich mal erzählen. Da stand ich in der Sagrada Familia in Barcelona und habe diese tollen Räume bewundert und diesen Lichteinfall, den man da hat in Barcelona, in der Kathedrale. Und dann stehen plötzlich 2 Typen neben mir, so junge Burschen. Und dann sehe ich hinter einer Säule die Mutter mit einer Kamera heimlich fotografieren. Dann habe ich auch nur gesagt, ihr hättet mich doch einfach fragen können. Ich hätte sofort ein Foto mit euch gemacht. Stattdessen haben sie da so ein heimliches Ding draus gemacht, als ob sie zufällig neben mir stehen. Ja, also, ja, ich werde erkannt, aber von Kindern meist nicht so. Die waren ja dann noch nicht in den Veranstaltungen oder sowas. Und es sind die Erwachsenen, die mich erkennen.
Das ist klar. Haben Sie eigentlich persönlich einen Lieblingsfilm?
Ich habe immer nicht so eine Rangliste. Also ich könnte jetzt Titel nennen von Filmen, die wohl eher ungewöhnlich sind, wie Tampopo, die Kunst des Nudelkochens, ein japanischer Film. Ja, habe ich sehr gemocht. Kontrakt des Zeichners habe ich auch mal gemocht, habe ihn jetzt aber auch schon seit 30 Jahren nicht gesehen oder so, ja. Und ich mochte auch Papillon, das habe ich dann auch als Hörbuch vertont, weil mich der Film mit Steve McQueen, den habe ich so gemocht und das in Hoffmann. Ich weiß nicht so ein Genre, worauf ich mich festlege, was also meine Lieblingsfilme sind. Ich weiß nicht. Also, nee, ich lasse mich einfach auf Filme gerne ein.
Alles klar.
Jetzt zur Zeit binge ich gerade Poirot, die Serie.
David Suchet, oder?
Natürlich. Ja. Ja, macht einen großen Spaß. Großartig, ja.
Ich könnte das auch immer wieder schauen, obwohl ich schon weiß, wer der Mörder ist, egal.
Ja.
Aber da muss ich sagen, ich habe das auch sehr gerne gesehen, der hat, glaube ich, 3, 4 verschiedene Sprecher in dieser Reihe.
Also, das kann gut sein, ja.
Die haben immer wieder gewechselt. Also das
verstehe.
Da war ich dann manchmal sauer, wenn ich mir gedacht habe, falsche Stimme.
Ja.
So was kommt vor. Oliver Rohrbeck, vielen Dank für dieses Gespräch, hat mich sehr gefreut. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Ich glaube, Sie sind St. Pauli-Fan, oder?
Ja.
Sind Sie gebrochen, weil es jetzt der Abstieg war in die zweite Liga? Wie haben Sie das verkraftet?
ich habe es verkraftet. Sie waren ja lange in der zweiten Liga und man hat immer gesagt, die sind eine super Zweitligamannschaft. Die sind auch nur sehr selten in die dritte abgestiegen.
Nochmal danke fürs Gespräch. Danke an alle fürs Zuhören. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, 24. September in der Wiener Stadthalle. Es gibt noch S-Karten, die drei Fragezeichen und das Erbe des Meistertriebs, oder? So heißt das. Unser so guter Herr heißt wie? Wie heißt der gute?
Victor Eugène.
Eugène. Alles klar. Herr Rommek, alles Liebe. Vielen Dank.
Danke ebenfalls.
Tschüss.
Ciao.